Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe. Guten Abend. Lange hielt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale gegen Tschechien sehr gut mit, am Ende aber dann doch eine klare Niederlage. Burkhard Huppe meldet sich vom 1:5.
Der Traum vom Halbfinale ist ausgeträumt. Der letzte WM-Vorhang für die deutsche Mannschaft gefallen. 1:5 unterliegt sie in ihrem Viertelfinale gegen die tschechische Mannschaft. Klingt nach einem deutlichen, nach einem einseitigen Spielverlauf, aber so ist es mitnichten gewesen. Bis zur 45. Minute hatte Deutschland das Spiel komplett offen gehalten. Da stand es 1:1, nachdem Frank Mauer die tschechische Führung ausgeglichen hatte. Die Deutschen selbst mit Möglichkeiten in Führung zu gehen, aber dann hatten sie eben vor des Gegners Tor nicht die nötige Klasse und nicht die nötige Ruhe, vielleicht auch nicht das nötige Quäntchen Glück. Die Tschechen ihrerseits hatten einen Voracek, hatten einen Kubalik, einen Palat und am Ende noch einen Jan Kovar, der die Scheibe ins leere Tor beförderte, weil die Deutschen alles auf eine Karte setzten. Deutschland unterliegt Tschechien unter dem Strich viel zu hoch mit 1:5 und ist bei dieser Weltmeisterschaft ausgeschieden.
Zwei Alles-oder-Nichts-Spiele, das sind auch die Relegationsduelle zwischen dem 16. der Fußball-Bundesliga und dem Drittplatzierten der zweiten Liga. 4 Tore fielen heute im Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Das 2:2 ist eine gute Ausgangsposition für die Berliner im Rückspiel. Julia Metzner berichtet.
Die Enttäuschung ist den Spielern des VfB Stuttgart anzusehen. Die Freude denen von Union Berlin. Dieses 2:2 ist ein tolles, ein klasse Ergebnis für den Zweitligisten vor dem entscheidenden Rückspiel am kommenden Montag. In der ersten Hälfte gab es eine spannende Schlussphase. Erst das 1:0 von Gentner, dann praktisch im Gegenzug das 1:1 von Abdullahi. Das war auch der Pausenstand. Dann wurde Mario Gomez eingewechselt. Der erzielte die Führung in der 51. Minute. Aber Stuttgart konnte nicht verhindern, dass Marvin Friedrich in der 68. Minute zum 2:2 ausglich. Pfiffe für den VfB Stuttgart. Jubel von 5.000 mitgereisten Berliner Fans. Berlin erzwingt ein 2:2 in Stuttgart.
Und wir kommen auf die große Fußballbühne und zur nächsten herben Pleite für FIFA-Präsident Gianni Infantino. Nicht die Auszeichnung mit einem Freundschaftsorden heute durch Russlands Staatspräsident Wladimir Putin, sondern die gestern ganz spät von der FIFA bekannt gegebene Entscheidung, dass das aktuell wichtigste Thema des Fußballweltverbands nicht weiter verfolgt werde. Die Aufstockung der WM 2022 in Katar von 32 auf 48 Teams. Damit ist die nächste Chefsache Infantinos gescheitert. Mehr als jeder andere Präsident vor ihm fährt der Schweizer seine Projekte gegen die Wand, berichtet Thomas Kistner.
Erst wurde ihm der Ausverkauf der FIFA-Rechte an ein ominöses Investorengremium verwehrt. Dann ließen Europas Top-Funktionäre seine Club-WM-Pläne platzen. Den Traum von einer globalen Nations League gab der FIFA-Boss selbst auf. Dass er nun auch das Katar 2022-Projekt in den Sand setzt, war der FIFA so peinlich, dass sie offiziell mitteilte, der Beschluss sei unter Beteiligung aller relevanten Interessensgruppen gefallen. Doch bei der Europa-Union UEFA, dem wichtigsten Stakeholder überhaupt im Weltfußball, war man über den Beschluss am Mittwochabend völlig überrascht. Einbezogen war da niemand. Infantinos Scheitern ist Folge seiner Hinterzimmerpolitik. Katar besitzt die WM-Rechte 2022 für ein Turnier mit 32 Teams. Das Emirat hätte sein Platzett zu einer Aufstockung geben müssen. Das wollte Doha nie. Denn Infantino ist mit Saudi-Arabien verbandelt, das wiederum eine Boykottallianz gegen Katar in der Golfregion anführt. Infantino warb nicht um Katar, stattdessen machten seine Saudi-Beziehungen Schlagzeilen. Mal im Zuge der rechten Ausverkaufspläne oder durch Infantinos parteiisches Verhalten in der Affäre um einen saudischen Piratensender, der teuer erworbene Fernsehbilder des Katar-Senders beIN Sports raubkopiert und in den arabischen Boykottländern ausstrahlt. Infantino ist nicht der Mann, der eine Krisenregion befrieden kann.
Katar und beIN Sports, um die geht es jetzt auch im nächsten Beitrag. Pariser Ermittler haben jetzt doch ein Korruptionsverfahren gegen Nasser El-Khelaifi eröffnet, den Chef von Paris Saint-Germain und Senderchef von beIN Sports. Informationen von Marcel Wagner.
Wie mehrere französische Medien berichten, interessieren sich die Ermittler dabei für zwei Überweisungen. Insgesamt 3,5 Millionen Dollar sollen vor der WM-Vergabe im Jahr 2011 von einer katarischen Firma an eine Beratungsfirma im Senegal geflossen sein. Die Firma aus Katar gehörte seinerzeit dem Bruder des PSG-Präsidenten Khaled. Empfänger der Überweisung war eine Beratungsfirma im Senegal. Die gehörte dem Sohn des damaligen Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes Lamine Diack. Der zuständige Ermittlungsrichter vermutet laut der Zeitung Le Parisien, dass das Geld geflossen sein könnte, um die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 nach Katar zu lotsen. Al-Khelaifis Anwalt bestritt gegenüber der Zeitung Le Parisien, dass sein Mandant irgendetwas mit den Überweisungen zu tun gehabt habe. Außerdem sei das Geld nachweislich für Sportrechte überwiesen worden.
Wir kommen zum Tennis. Ohne deutsche Beteiligung geht es ab morgen ins Halbfinale beim WTA-Turnier von Nürnberg. Mit Annalena Friedsam ist heute, wenn auch knapp, die letzte deutsche Spielerin ausgeschieden. Oliver Tubenauer berichtet.
3 Stunden und 21 Minuten und 3 lange Sätze brauchte ihre Gegnerin, die topgesetzte Kasachin Julia Putintseva, um Friedsam in die Knie zu zwingen. 5-7, 7-6 und 6-7 hieß es am Ende aus Friedsams Sicht, viel knapper geht es nicht. So wird es auch weiter so bleiben, dass beim Turnier in Nürnberg keine deutsche Spielerin am Ende den Cup stemmen darf. Die beiden Halbfinals bestreiten morgen eben Julia Putintseva gegen Sorana Cristea aus Rumänien und die an Nummer 2 gesetzte Tschechin Katerina Siniaková gegen die Slowenin Tamara Sidansek.
Zweimal Weltmeister, zweimal Europameister. Der Deutschlandachter ist seit 2016 in allen Medaillenrennen ungeschlagen, stellte sogar eine neue Weltbestzeit auf. Ins vorolympische Jahr geht das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes jetzt leicht verändert. Olivia Gerstenberger.
Mit Lauritz Vollert und Christopher Reinhardt sorgen zwei junge Gesichter für frischen Wind im Deutschlandachter.
Wenn man was probiert, dann macht man es halt in diesem Jahr. Man muss da nicht nächstes Jahr mit anfangen.
Erklärt Chefbundestrainer Ralf Holtmeier die Änderungen der Mannschaft. Das vorolympische Jahr steht ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die Sommerspiele in Tokio. Im internationalen Vergleich erwartet Achterschlagmann Hannes Ozig,
dass die Konkurrenz natürlich jetzt im vorolympischen Jahr sehr, sehr stark anzieht. Es geht um die Plätze bei den Olympischen Spielen. Da merkt man schon, dass der Druck natürlich größer wird und der Konkurrenzkampf noch stärker wird.
Große Veränderungen werden auch in der deutschen Mannschaft bis Tokio nicht mehr anstehen.
Die 8 Jungs, die jetzt nominiert wurden, in Verbindung mit den beiden Athleten, die im letzten beiden Jahren im Achter saßen,
dürften den Olympia-Achter bilden, glaubt Ozig. Gemeint sind Felix Wimberger und Maximilian Planer, die in dieser Saison im Vierer an den Start gehen. Eine gute Ausgangsposition findet Chefbundestrainer Ralf Holtmeier.
Was man einfach mal positiv sehen muss, man hat 2, die jetzt nicht drin sind, die aber schon mit den anderen sehr gut rudern können.
Auch in diesem Jahr sind Medaillen und Titel klare Zielsetzung. Los geht es schon in einer Woche bei der EM in Luzern.
Am Ende unserer Sendung jetzt noch zum Handball. Dort beschäftigt die AfD-Kandidatur des sächsischen Handballpräsidenten inzwischen auch den nationalen Verband. Einzelheiten und Hintergründe von Erik Eggers.
Das Präsidium des Deutschen Handballbundes wird sich am Montag in Stuttgart mit der AfD-Kandidatur seines Mitglieds Uwe Vetterlein befassen. Das erklärte der DRB-Präsident Andreas Michelmann im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Vetterlein habe ihm in einem Telefonat vorgeschlagen, das Präsidium möge in seiner Abwesenheit über seinen Fall beraten, so Michelmann. Diesen Vorschlag habe man akzeptiert. Vetterlein, der auch Präsident des Handballverbandes Sachsen ist und für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, kandidiert bei der kommenden sächsischen Kommunalwahl im Dresdner Wahlkreis 4 für die AfD. Das sorgte für Empörung. Der Leipziger Bezirk des Landesverbandes wolle nicht mehr mit Vetterlein zusammenarbeiten, berichtete die Leipziger Volkszeitung. Die Begründung des Bezirks laute, das offene Bekenntnis Vetterleins zu den nationalistischen, diskriminierenden und antidemokratischen Positionen und die Nutzung der populistischen Phrasen der AfD sei mit dem Amt des HVS-Präsidenten nicht vereinbar und schade der Reputation der sächsischen Handballer. DHB-Präsident Michelmann sagte dem Deutschlandfunk, dass der DHB nach der turnusgemäßen Sitzung über den Fall informieren werde und erklärte:
Die Grundsatzposition ist ja erstmal klar, dass wir als Verband politisch neutral sind, das sind wir auch. Was aber niemanden verbietet, sich in irgendeiner Partei zu organisieren, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes steht. So, und dann kann man bei der AfD unterschiedlicher Meinung sein, aber sie scheint jedenfalls nicht grundgesetzwidrig zu sein, sonst wäre sie ja nicht im Bundestag vertreten.
DHB-Präsident Andreas Michelmann im Beitrag von Erik Eggers zum Ende dieser Sendung, an der ich noch die Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga habe. Für Sie, die Rhein-Neckar-Löwen schlagen Göppingen 33-27. Melsungen gewinnt 28-25 gegen Hannover-Burgdorf. Magdeburg bezwingt Gummersbach 29-24, Leipzig Erlangen mit 26-25 und Stuttgart unterliegt Spitzenreiter Flensburg-Handewitt 20-30. Und das war Sport aktuell für heute mit Matthias Friebe. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.